Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Schönen guten Morgen. Bei mir im Studio ist jetzt Marc Schießer, Regisseur und Filmemacher aus Wuppertal mit eigener Filmproduktionsfirma Outside the Club heißt die. Hallo und nochmal herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Aktuellster Film läuft bei Amazon, ein Thriller, Trunk, Locked In. Aber auch bei der neuen Historienserie Haus Kummerfeld in der ARD wart ihr beteiligt. Oder How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix, auch da habt ihr mitgemacht. Also ihr habt einige große Namen auf der Projekteliste. Hast du von deinen eigenen Filmen Lieblingsfilm?
Immer der aktuellste, ist so eine alte Marketingregel, die ich versuche mir sofort zu verinnerlichen. Das ist schon auf jeden Fall Trunk, weil das so, das ist so das besonderste Projekt, weil wie Filme im Kofferraum kennt man schon. Und natürlich ist das so am nächsten von den Erfahrungen, von den Aufwänden, von den Blut, Schweiß und Tränen, die da reingeflossen sind. Deswegen ist das irgendwie relativ natürlich, dass das immer so das aktuellste Projekt eigentlich ist, was einem am nächsten ist.
Da hängt noch so am meisten Herz dran. Da wollen wir auch nachher noch drüber sprechen. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Das wurde im Kofferraum gefilmt. Das war nicht ganz einfach. Das nachher auf jeden Fall ein Thema bei uns. Ich freue mich auf das Interview. Schön, dass du da bist.
Alles klar.
Schönen guten Morgen. 10:10 bei Radio Wuppertal am Sonntag. Wir sind im Elbertalk, dem großen Interview. Und ich spreche mit dem Wuppertaler Filmemacher Marc Schießer. Bekannt geworden bist du oder eure Filmproduktionsfirma, das war vor nicht mal 10 Jahren, da lief die Hitserie Wishlist. Damals hat die gefühlt jeder bei YouTube auch geguckt. Da gab es ja auch dann viele Preise für euch, für unter anderem Grimme-Preis. Wie guckst du heute so rückwirkend auf das Projekt?
Das war auf jeden Fall so der krasseste Startschuss, den man sich hätte wünschen können. Und es war so ein Riesen-High direkt ganz am Anfang von unserer Unternehmung, hier Filme zu machen und von unserer eigenen Firma. Und das hat eine ganz schöne hohe Messlatte auch gesetzt. Also vor allem, was da so am Preisregen kam, da musste man sich auch so ein bisschen drauf einstellen nachher, dass das halt nicht normal ist und dass man nicht immer damit rechnen kann und sollte. Was man ehrlich gesagt erstmal so verarbeiten musste, weil das so plötzlich kam alles. Also der Deutsche Fernsehpreis damals, ich habe den damals an meinem Geburtstag verliehen bekommen und ich wusste das nicht. Also wir waren da eingeladen und wir waren halt die Nachwuchspreisträger und wir haben das nicht gesagt bekommen. Wir dachten, wir sind einfach nur da als Belohnung für unsere Mühen quasi und dass wir uns ein paar Promis angucken können. Und ich war gerade auf dem Klo, als die Ansage kam und wurde dann da rausgezerrt. Stand auf einmal auf so einer Bühne halt vor der deutschen Fernsehpromi-Riege irgendwie. Und das war so ein totaler Schock. Und an dem Abend kamen so alle danach auf uns zu und meinten, ach, ihr wart so süß, ihr wusstet gar nicht, was ihr sagen solltet und so. Und an dem Abend dann noch auf der Party, wie gesagt, ich hatte da auch Geburtstag, war dann halt dementsprechend gut gelaunt nach diesem Preis, haben wir auch noch erfahren, dass wir auch noch den Grimme-Preis gewinnen werden.
Irre.
Das ist schon ein Geburtstag, wo es sehr schwer ist, nochmal irgendwie ranzukommen.
Das nochmal zu toppen. Da
war das ein echt krasser Start damals, 2016, 17, ja.
Ja, es ist auch, dass du das noch so präsent hast und genau erzählen kannst, das zeigt ja auch einiges.
Das war eine super prägende Erinnerung auf jeden Fall, ja.
Und da habt ihr dann ganz viele Kontakte geknüpft und dann ging es gut weiter, weil genau für sowas sind ja so Preise auch da, ne?
Ich weiß nicht, ob da so viele Kontakte geknüpft werden, weil die meisten Leute, glaube ich, auch dann viel zu betrunken sind irgendwann auf den Partys danach. Aber ja, das war natürlich ein krasser Status. Danach haben sich super viele Leute gemeldet und man ist dann viel ins Gespräch gekommen. Es ist aber auch immer ein langer Weg, so ein Projekt an den Start zu bringen. Also es ist nicht so, dass man jemandem eine Idee erzählt und sofort überweisen die das Geld und man kann anfangen zu drehen. Das sind so lange Zyklen, wo Projekte bei Fernsehsendern oder Streamern liegen, die halt in verschiedenen Konstellationen lesen und besprechen und dann auch natürlich immer in ihr Programm abwägen und strategisch bewerten. Und das kann manchmal Monate dauern, bis dann eine Rückmeldung ist. Und in dieser Zeit wartet man dann einfach nur auf das Ergebnis zu dem Stoff, den wir uns da überlegt haben. Und dann kann es manchmal sein, dass es dann ganz schnell heißt, okay, finden wir gut und jetzt let's go.
Über so ein ähnliches Projekt wollen wir auch gleich sprechen. Trunk, der aktuelle Film, der bei Amazon draußen ist. Aber lass noch mal so ein bisschen zurückgehen.
Gerne.
Zu deinen Anfängen. Hat dich Film, Fernsehen schon immer interessiert? Wie bist du überhaupt hingekommen?
Ja, total. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, war das schon immer super wichtig für mich. Ich erinnere mich, dass ich, bevor ich lesen konnte, unbedingt in die Schule wollte, um lesen zu lernen. Vor allen Dingen, um die Fernsehzeitung lesen zu können. Und endlich rauszufinden, was wann läuft und da nicht mehr auf das elterliche Auskunft angewiesen zu sein. Und ja, das war total wichtig. Ich habe dann mein Taschengeld in überspielbare Videokassetten, die, wenn man die noch kennt, immer investiert und irgendwelche Filme nachts aufgenommen und studiert und Bücher gelesen und so. Und ja, das war so ein ganz, ganz früh schon ein super prägender Teil, bis es dann halt losging, mit Freunden eigene Kurzfilme zu machen. Und das ist so eine natürliche Progression, die, glaube ich, viele Filmemacher haben. Hier gibt es ja auch das Medienprojekt, das war natürlich auch ein super wichtiger wichtige
Hast du
Station.
Dazu ja auch mitgemacht?
Genau, ich habe da mitgemacht. Ich habe am Anfang ganz, ganz, ganz kleine Kurzfilme mit Freunden auf dem Speicher gemacht, wo dann einer der Geist ist und einer, der vom Geist gekriegt wird und so. Und dann mit dem Medienprojekt Sachen in diesen ganz normalen Aktionen, Noclip, Borderline und so. Und irgendwann habe ich dann angefangen, da zu arbeiten und dann Kids erklärt, wie man Kameras bedient, wie man schneidet und so. Und ich habe da super lange, war das so mein Nebenjob, neben dem ich halt dann im immer professionelleren Stil Filme gemacht habe. Und dann kamen irgendwann Musikvideos dazu. Ich habe früher viel so in der Mode, Fashion Industry gearbeitet und da so Kollektionsfilme gemacht und so. Alles, was man so macht, um damit halt irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, die Miete zu bezahlen, aber auch so an den eigenen Sachen weiterzuarbeiten. Und da gibt's halt in Deutschland zum Glück eine große Szene an so Jugendfilmfestivals, wo man dann Filme einschickt und dann andere Filmmacher und Filmmacherinnen trifft auf Festivals und kleinere Preise gewinnt. Und das wurde einfach immer größer, bis ich dann irgendwann mit meinem Kollegen Marcel Becker-Neu, der auch heute noch ein wichtiger Mitarbeiter ist und die Musik von Trunk zum Beispiel komponiert hat, den YouTube-Kanal Vivi und Danny gegründet habe. Und das war für uns einfach so ein Vehikel und Ventil, um Kurzfilme zu machen. Das waren im Prinzip super aufwendige Kurzfilme, so zwischen 3 und 10 Minuten, wovon wir alle paar Wochen einen veröffentlicht haben. Das war mit damals auf Red gedreht, also auf einer sehr professionellen Filmkamera. Und wir haben das total ernst genommen, als wäre das eine Netflix-Serie. Also es war sehr hochwertig produziert und wir haben da eigentlich unsere ganze Zeit reingesteckt. Also wir haben eigentlich immer das gemacht. Jedes Wochenende haben wir gedreht und in der Woche haben wir halt im Medienprojekt gearbeitet oder andere Dayjobs gehabt, die irgendwie ein bisschen Kohle reinbringen. Und ja, dieser Kanal war so der Startschuss für Sachen zum größeren Publikum zu zeigen und hat dann auch zur Wishlist geführt.
Mhm. Das möchte ich eben noch mal kurz festhalten, weil ich glaube, es gibt ganz viele junge Leute irgendwie, die sich auch denken, so dass was für ein Traumjob du einfach hast. Und also Wuppertaler Medienprojekt, das ist ein super Start, da kann man ganz viel lernen.
Das ist eine totale Institution. Also es ist ja deutschlandweit, gibt es ja keine andere Jugendvideoproduktion in der Größenordnung, die so renommiert ist. Ich meine, was die schon alles an Preisen gewonnen haben für ihre Dokumentararbeit, aber auch Spielfilmarbeit. Und das Coolste daran ist eigentlich, dass es sich immer treu geblieben ist, in dem Sinne, dass da jeder hinkommen kann und jeden und einfach sagen kann, ich habe Bock, einen Film zu machen. Und die geben dir halt eine Kamera, erklären dir, wie die funktioniert und dann machst du einen Film. So. Mhm. Und zwar nicht in 5 Monaten, sondern sofort. Und dann wird er geschnitten und dann wird angeguckt und dann wird dir gesagt, was darin gut war und was nicht. Und dann machen wir den nächsten im besten Fall. Und das ist ein super direkter Zugang, der hier eine ganze Szene auf jeden Fall befeuert hat. Und
ja, die haben
viele Leute,
immer,
die mit uns arbeiten.
Ja, die, ach echt? Sind da auch alle so einmal durchgerutscht?
Also wie gesagt, Marcel Becker-Neu und ich, die Wishlist zusammen gemacht haben und wir uns gefunden haben, wir mit Danny, wir haben uns da kennengelernt. Und super viele, die an unseren Projekten noch heute mitarbeiten, da auch.
Ja, die sind auch ständig bei uns in den Nachrichten mit aktuellen Projekten. Zur Europawahl haben sie was gemacht.
Ja.
Jetzt auf TikTok kürzere Videos und so. Also ganz gute Sachen. Guck da mal, haben wir bestimmt verlinkt auch auf radiowuppertal.de. Wir sprechen gleich hier weiter. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. Don't hang your head. Down, head down. Radio Wuppertal hier im Elbertalk, dem großen Interview am Sonntag. Und ich spreche mit dem Wuppertaler Filmemacher Marc Schießer. Was war denn so der aufwendigste Film, den du bisher gedreht hast?
Ja, auch da langweilige Antwort, aber der letzte.
Ich hoffe, es wird noch spannender.
Ja, ich hoffe, der Film ist spannend geworden vor allen Dingen. Warum war das der aufwendigste Film? Ich glaube, das ist immer so eine große Diskrepanz, dass man erstmal denkt, okay, ein Film in einem Kofferraum, das klingt erstmal sehr einfach. Und das war auch tatsächlich so der Zugang zu der Idee, dass wir gedacht haben, okay, was ist denn so das simpelste Setup an Geschichte, was wir uns überlegen könnten, was man im schlimmsten Fall, wenn halt, wie gesagt, nach Jahren Warten auf Rückmeldung wieder nichts kommt und man einfach langsam Hummel im Hintern hat und was machen möchte, den wir sogar selbst finanzieren und drehen könnten. Das war so der Zugang zu diesem Stoff. Und da kam die Idee, einen Film in einem Kofferraum. Wir hatten das in der Folge Wishlist schon mal ausprobiert. Da gab es eine Episode.
Das ist ja ein sehr wirtschaftlicher Ansatz, um so einen Film
genau,
zu machen.
Genau, aber, ne, auch ein künstlerisch sehr herausfordernder. Ja. Weil schon Alfred Hitchcock wollte unbedingt einen Film nur in der Telefonzelle machen. Er hat es nicht geschafft damals. Später wurde ein ähnlicher Film dann gemacht, Phone Booth. Aber es ist halt immer super inspirierend und super herausfordernd zu gucken, wenn man sich ganz viele Beschränkungen auferlegt, wie kann man trotzdem noch eine Geschichte erzählen, weil man auf einmal ganz anders erzählen muss. Und alles wird sehr anders. Und das war so der erste Zugang zu dem Projekt, dass es halt im Zweifelsfall vielleicht selbst finanzierbar sein könnte. Und dann ist es ja ganz anders gekommen. Und wir haben danach auch gemerkt, ach du Scheiße, das wäre, glaube ich, sehr schwer geworden.
Der Film,
weil es tatsächlich der aufwendigste und komplizierteste und einfach mit Abstand schwerste Film überhaupt war für uns, auch gegenüber Wishlist, was halt viel, viel größer war und sehr viel mehr Locations und Sprechrollen, Personen, Schauspielerinnen, auch eine viel größere Geschichte, die auf eine viel längere Zeit spielt. Aber trotzdem war dieses ganz kleine, ganz reduzierte, war so viel komplizierter.
Bei Amazon ist es dann rausgekommen am Ende. Trunk ist so ein Thriller, wo eine Frau entführt wird und dann in einem Kofferraum irgendwie die Geschichte auch spielt, ne?
Genau, ausschließlich in diesem Kofferraum. Und Amazon hat, wir hatten denen das geschickt, zusammen mit noch einer Idee für eine Serie und dachten eigentlich, die haben Interesse an der Serie, aber auf keinen Fall an diesem verrückten Film im Kofferraum. Das war wirklich nur so, damit die E-Mail cooler aussieht, noch irgendwie dieses Drehbuch beigepackt. Und dann haben die aber gesagt, doch, das finden die super spannend. Und der Auftrag ging dann auch so an uns raus, dass es super schnell gehen musste. Also es hieß im Prinzip, hey, wir brauchen noch einen Film in diesem und jenem Zyklus unserer Veröffentlichung. Und kann der in 8 Monaten fertig sein? Und dann haben wir irgendwie schwer geschluckt und so getan, als ob wir daran glauben und ja gesagt. Und dann begann halt eine super stressige Phase, diese 8 Monate den Film herzustellen. Und dann begannen auch nach kurzer Zeit die ganzen Problemstellungen, weil man auf einmal merkt, es gibt so keinen, es gibt nichts, auf das man zurückfällt. Beim Film hat man ja auch, wie in der Sprache, so eine Grammatik, die man benutzt von bestimmten Kameraeinstellungen und eine bestimmte Art und Weise, wie man immer inszenieren kann, wie jemand einen Raum betritt oder mit einem Gespräch führt oder was auch immer. Aber in einem Kofferraum mit einer Person gelten all diese Regeln nicht mehr. Da muss man einen komplett neuen Zugang eigentlich dafür finden und überhaupt erstmal, wie wir das überhaupt machen, war halt eine Riesenfrage. Was müssen diese Kofferräume, in denen wir drehen, halt können? Das kann nicht einfach ein normaler Kofferraum sein. Da muss ja immer die Kamera durchkommen von einer Seite. Es sind dann im Endeffekt 3 verschiedene Apparaturen geworden. Und erstmal überhaupt die Entwicklung dieser Kofferräume und die basieren auf alten, abgeschnittenen Autoteilen, sind aber so modifiziert, dass die einzelnen Wände rausgenommen werden können. Und einer hat zum Beispiel einen Glasboden, einer kann sich überschlagen. Aha. Und war für Stunts.
Und da habt ihr einen richtig Bühnenbildner dafür oder so?
Genau. Das ist natürlich ein Department beim Film, Production Design oder Ausstattung und Bühnenbild und Baubühne und auch die, in so einem Kofferraum ist dann auch total wichtig. Also alles, was man sieht ja nur das, also es ist super wichtig, wie das aussieht. Und also jede Textur von den Wänden und die Farbe des Lacks und der Teppich und so, das waren alles dann ganz, ganz wichtige Entscheidungen, weil das im Endeffekt alles ist, was man in dem Film sieht, bis zu ihrem Kostüm. Also da ist es ganz wichtig, das Kostüm war so angelegt, dass es immer, dass es sowieso Layer sind, die sich dann immer verändern. Also wenn sie ihren Pulli auszieht, muss darunter eine ganz andere Farbe und Struktur sein, damit man wieder einen anderen Bildeindruck hat, der Film halt nicht langweilig wird. Weil ein Kriterium für mich als Regisseur zum Beispiel bei dem Film war, dass ich der Film immer entwickeln sollte und Minute 50 sollte ganz anders aussehen als Minute 1. Man sollte, obwohl der Film nur an einem Ort spielt, halt nicht denken, es ist die ganze Zeit gleich, sondern wenn man im Ende reinskippt, sollte man sofort sehen, das ist das Ende und nicht der Anfang, sieht ganz anders aus. Darum hat sich alles im Film immer entwickelt, also die Lichtquellen, die den Kofferraum erleuchten, die ja auch Teil der Handlung sind, ne? Wann hat sie ihr Handy, wann gibt's einen Wackelkontakt in der Lampe oben am Kofferraum, und diese komplette Stimmung ändert sich die ganze Zeit, der Sound, die Musik und so, und das aber alles so zu planen und erstmal herauszufinden, war halt ein sehr großer Prozess.
Das ist verrückt, wie viele Details da auch noch dran hängen und was man alles beachten muss und du dann ja quasi als Projektleiter da den Überblick behalten musst. Lass uns gleich nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, finde ich ganz spannend, wie so ein Film entsteht, gerade in der kurzen Zeit, gleich hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche weiter mit Marc Schießer, der Filmemacher aus Wuppertal. Wir haben gerade über euren aktuellen Film geredet, Trunk, der läuft bei Amazon. Ein Thriller über eine Frau so auf kleinstem Raum in einem Kofferraum, also die wurde entführt.
Und weißt du eigentlich, wie die heißt, die Frau?
Nein.
Marlina Voss.
Ach, Voss heißt die auch. Ja. Lustig, ja. Unser Name hier. Ich musste schon ehrlich zugeben, ich habe ihn ja nicht geguckt. Bei mir ist das zu spannend. Ein Thriller, da sterbe ich mit. Also das ist ganz furchtbar. Aber mein Mann hat ihn geguckt und ich war im Schlafzimmer und ich habe die ganze Zeit jemanden schreien gehört und habe gedacht, Gott sei Dank gucke ich es nicht mit. Also es ist schon sehr, sehr spannend geworden. Aber ihr musstet den Film in aller Kürze ja fertig kriegen. Das war so eine Vorgabe von Amazon, als ihr den da verkauft hattet. Mhm. Und am Anfang stand nichts außer das Drehbuch, das du selbst geschrieben hattest, ne?
Genau, ja. Und alles andere musste dann erstmal halt entwickelt werden und wie gesagt, wie rausgefunden werden, wie man das dann überhaupt macht und wie man jetzt anfängt zu bauen. Genau, kein Jahr. Inklusive der ganzen Postproduktion, also was nach dem Dreh kommt, der Schnitt des Films, die visuellen Effekte, wo ja auch unsere Firma so eine Expertise drin hat und die Musik.
Und einen Schauspieler überhaupt mal zu finden.
Genau, das Casting natürlich auch. Das ist dann Sina Martens geworden, so eine Berliner Theaterschauspielerin vom Berliner Ensemble, die gerade so richtig durchstartet im Filmbereich. Die hat davor eine Tatort-Hauptrolle gespielt und das sind eine Menge Prozesse für eine ganz, ganz knappe Zeit auf jeden Fall. Also 8 Monate ist für einen vollständigen Spielfilm halt sehr, sehr wenig.
Wie lang waren da deine Tage?
Lang, auf jeden Fall lang. Zu lang, um auf jeden Fall zum Morgenradio wieder wach zu sein, definitiv.
Oder immer noch wach
immer
zu sein,
noch, genau,
vielleicht.
Eher so.
Warst du denn am Ende dann zufrieden, trotz Zeitdruck und allem?
Ja, das ist immer so ein ongoing Prozess irgendwie, so die wie zufrieden man ist. Man ist da immer so nah dran, dass es dazu Abstand zu gewinnen, das so neutral zu bewerten, ist halt so eine der großen Herausforderungen. In dem ganzen Prozess hat man ja am Ende auch noch dann so Phasen, wo man dann viel mit dem Sender und der Redaktion spricht und über die Länge und bestimmte Szenen und so versucht seine Kernvision so zu beschützen und zu verteidigen und dann ist es dann irgendwann fertig und dann kommt die ganze Reaktion von außen und wir hatten 2 sehr tolle Kinoaufführungen, eine Premiere beim Filmfest Cologne und dann noch eine Aufführung in Solingen, weil unser Kino in Wuppertal ist leider geschlossen, das Cinemax. Und das hat sich da im Laufe der Zeit immer wieder verändert, wie zufrieden man da ist. Also so je nach Abend und wer mitgeguckt hat, mal mehr, mal weniger. Ja, aber im Grunde bin ich schon sehr stolz auf unser Team, dass wir es geschafft haben, halt diese Vorgabe, diesen Film im Kofferraum auf dem Niveau umzusetzen und dann halt auch international einen Film zu haben, der halt auf der ganzen Welt einfach jetzt läuft.
Das, ich habe gesehen, in der New York Times stand sogar ein Artikel darüber.
Genau, und der war positiv. Das war auf jeden Fall ein krasser Moment. So New York Times ist schon, das hat man mal von gehört, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, international. Wir reden gleich weiter über das, was du machst mit deiner Filmproduktionsfirma hier in Wuppertal. Radio Wuppertal mit dem Elbertalk, dem großen Interview am Sonntag hier bei Radio Wuppertal. Und ich spreche mit Marc Schießer, Filmproduzent hier aus Wuppertal mit eigener Filmproduktionsfirma, auch Outside the Box heißt.
Outside the Club.
Entschuldigung. Outside the Club.
Angenommen.
Ja, wenn man sich einmal was nicht aufschreibt, ne? Ihr habt ein großes Team und eine eigene Produktionsfirma. Hier in Wuppertal sitzt ihr auch. Ist das zwischen den großen Projekten, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, wo es so irre stressig ist und Drehtage und Castingtage und was nicht alles, ist es sonst eher so ein 9-to-5-Job oder wie sieht dein Alltag aus?
Manchmal schon, aber ich glaube, es ist was, wovon man so von der Einstellung her muss man so, glaube ich, weit weg sein von 9-to-5, weil es halt immer wieder zu diesen Phasen kommt, wo es halt alles ist, nur nicht 9-to-5 so, sondern eher 9-to-9-to-5-to-5 oder so. Aber es gibt natürlich auch so einen geregelten Arbeitsalltag jetzt zwischen so einer Produktion. Also aktuell schreibe ich zum Beispiel einfach ein neues Drehbuch, das ist dann, glaube ich, auch nicht viel stressiger als andere Bürojobs oder so. Aber unsere Firma macht ja verschiedene Sachen. Wir sind ja auch als Dienstleister für visuelle Effekte, machen wir für viele Produktionen halt genau die visuellen Effekte, VFX sagen wir. Und du hast es schon angesprochen, How to Sell Drugs Online zum Beispiel.
Netflix-Serie.
Genau, eine Netflix-Serie, wo wir dann einfach auch gebucht werden und unsere Mitarbeitenden dann halt verschiedene Dinge animieren. Und da in diesem Bereich von Filmen haben wir eine große Expertise und das ist so ein Standbein unserer Firma, was so immer läuft, die ganze Zeit, während wir halt unsere nächsten eigenen Filme vorbereiten, schreiben, dann produzieren. Es ist so, ja, wie gesagt, so eine Zwei-Säulen-Firma und das ist für uns halt super, weil man sich dadurch auch so die Freiheit erkauft, so erstmal ein halbes Jahr an einem Drehbuch zu schreiben, das zu entwickeln und man muss nicht nebenbei noch irgendwie Werbungen drehen oder so oder andere Sachen produzieren, weil man halt die visuellen Effekte hat. und in denen unsere Mitarbeiter arbeiten. Und für so einen Dreh dann, für so eine Filmproduktion, da wird sowieso das Ganze hochgefahren und dann kommen nochmal ganz viel mehr Mitarbeiter und Freelancer, die man dann für diesen begrenzten Zeitraum einstellt. Und dann ist man da zu 50 Leuten, aber sonst sitzen wir auch zu 8 im WTEC auf Lichtscheid.
Und was sind so deine Lieblingstage? Was ist so deine Lieblingsaufgabe? Du hast jetzt ganz viel erzählt, was du alles so machst.
Das kann ich gar nicht so sagen, weil das Coole an meinem Job ist eigentlich so die Abwechslung, dass sich diese Phasen halt so krass unterscheiden und abwechseln. Und ich jetzt wirklich halt so wochenlang sitzt man quasi alleine hauptsächlich und schreibt halt an einem Drehbuch und denkt sich irgendwelche verrückten Sachen aus und irgendwann werden die dann halt Realität. Dann ist es halt super stressig, wenn der eigentliche Dreh passiert. Also das ist auf jeden Fall so der größte Druck und da geht's ja dann auch um eine Menge Geld, die diese Vision halt Wirklichkeit werden lässt. Und da hast du dann sehr viel Verantwortung und sehr viel Stress und sehr lange Nächte und so weiter. Und dann kommt die Postproduktion, die wieder ganz anders ist. Also dann wieder alleine vor dem Schnittrechner zu sitzen und das Ganze, was man gerät hat, dann zusammenzubauen und daran zu feilen, ist wieder so eine ganz andere Arbeit, die so sehr konzentriert ist, aber auch so total ruhig und halt so, wie gesagt, sehr wieder alleine. Und das dann arbeitet man mit ganz vielen tollen Leuten zusammen und macht zum Beispiel die Musik für den Film und das Color Grading und halt die Effekte. Und da ist sehr viel, da passiert noch sehr viel kreativ, wenn man mit Leuten dann halt zusammenarbeitet und seine Vision versucht zu beschreiben und die arbeiten dann einem zu und stellen dann diese verschiedenen Sachen her bis zu Titelgrafiken und macht dann diesen Film halt fertig. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los und das ist eigentlich so, das ist der Deal und das ist was cool daran ist, dass es immer anders ist.
Und ihr sitzt hier in Wuppertal, haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen, du kommst auch hier aus Wuppertal. Wuppertal, ist das ein guter Standort für so eine junge Firma wie eure?
Ja, für uns voll. Also wie gesagt, die Firma heißt ja Outside the Club und das wäre jetzt ja irgendwie unauthentisch, wenn wir dann in Köln oder Düsseldorf sitzen würden mit dem Namen. Deswegen passt das zu uns halt sehr gut und hier gibt es halt nicht so viele Firmen, die das machen, anders als zum Beispiel in Köln. Gleichzeitig ist man von hier aber auch, das muss man auch sagen, man ist halt auch super schnell in Köln und Düsseldorf, also hat eine gute Anbindung an so Medienstädte. Und es ist aber irgendwie einfach so ein sympathischer Charakterzug, eine Firma in Wuppertal zu haben, so innerhalb der Branche, wo sich die Leute das einfach merken können, dass das halt die waren aus Wuppertal.
Aber weil es eben nicht so viele gibt.
Weil es halt kaum welche gibt, genau. Ja. Und weil es halt ganz anders ist, wenn man sagt, man sitzt in Köln-Ehrenfeld oder in Berlin-Mitte. Da knubbelt sich das ja und da machen das dann Tausende und hier halt eben nicht. Und deswegen möchten wir der Stadt gerne treu bleiben. Und wenn wir mal einen Dreh haben, der auch hier, wo auch die Handlung hier spielen kann, dann halt umso besser, weil es natürlich auch eine schöne Filmstadt ist vor der Kamera, weil es einfach
ja. Was macht das aus?
Ja, es ist halt so super divers. Und es hat halt so verschiedene Stimmungen und Ecken. Es gibt halt, also das darf man ja auch nicht verschweigen, es gibt schon sehr abgefuckte Ecken hier in Wuppertal.
Ja.
Aber natürlich auch sehr schöne und sehr pittoreske. Und die Schwebebahn ist natürlich immer ein Hingucker, weil wir haben damals unter Wishlist YouTube-Kommentaren ganz oft gelesen, spielt das in Japan oder was ist das für eine verrückte Bahn? Die viele scheinbar aus der jüngeren Generation gar nicht mehr kannten. Und es gibt einfach viele Alleinstellungsmerkmale und verwinkelte Ecken und so eine ganz eigene Topografie, die halt filmisch super interessant ist.
Und es inspiriert dich immer weiter und du hast gar kein Interesse, hier wegzukommen.
Ja.
Das finde ich schön. Man muss auch mal was Positives über Wuppertal sagen. Da sind wir als Wuppertaler ja manchmal so ein bisschen sparsam mit. Wir sprechen gleich weiter hier im Elbertalk. Radio Wuppertal, 10.51 Uhr im Elbertalk hier, dem großen Interview am Sonntag mit Marc Schießer, Filmproduzent hier aus Wuppertal. Sag nochmal, was arbeitet ihr im Moment? Was gibt so aktuelle Projekte, auf die du schon teasen kannst?
Ich kann nur sagen, dass wir gerade in den letzten Zügen von einem neuen Drehbuch sind und das gerade versuchen zu verkaufen, damit jemand ganz viel Geld dafür gibt, dass wir das ganz schön umsetzen und drehen können und man das dann angucken kann. Es ist wieder ein Thriller. Es ist auf jeden Fall viel größer als ein Kofferraum, aber was wäre das nicht? Also alles wäre jetzt quasi gigantischer Ausmaß nach diesem Film. Und was kann ich nur sagen?
Ist Thriller immer so ein bisschen auch so dein Steckenpferd?
Ja, schon. Ja. Ich mag das schon gerne. Ich mag schon gerne spannende Sachen. Ist jetzt nicht, also wir haben ja auch schon einiges so Richtung Comedy gemacht. Aber das ist schon ein Genre, was uns einfach liegt, weil es natürlich auch super visuell ist. Ne? Also da muss sehr viel über Bilder und Musik erzählt werden.
So eine Spannung erzeugt
genau,
werden.
Genau, und sich nicht nur auf Sprache und Dialog verlassen werden, sondern sehr viel auch in der Atmosphäre und in der Stimmung passiert, was jetzt häufig wichtiger ist als zum Beispiel bei einer Komödie dann. Deswegen ist das schon etwas, was so uns als sehr visuelle Filmemacher sehr liegt. Genau, es geht jetzt so ein bisschen um den Themenbereich Kochen, Restaurantszene, ja, Konkurrenzkämpfe. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo sich das drin bewegt.
Okay. Ja, wir sind gespannt, wo wir das dann demnächst irgendwo sehen können. Wir werden es hier hören bei Radio Wuppertal. Gibt es noch irgendwas, wo du denkst, so, ey, das will ich unbedingt nochmal erreichen in der Filmbranche? Irgendwo so ein, weiß nicht, die Oscars?
Also natürlich will ich das erreichen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen utopisch. Also es ist halt so ein so unendlich geringer Prozentsatz von Leuten, die arbeiten in unserer Branche, die das dann wirklich
aber
erreichen.
Aber ein Wuppertaler hat es ja schon mal geschafft, Frank.
Ja, genau, aber das, da denke ich mir immer eher so statistisch, wie hoch ist die Chance, dass es noch einer schafft? Und auch mit Tom Tykwer haben wir natürlich auch einen sehr, sehr, so aus meiner Sicht mit den größten deutschen Regisseur, der sogar in dem gleichen Kino gearbeitet hat, wo ich auch gearbeitet habe, in Oberbaum im Cinema. Mhm. Und da denke ich mir auch so statistisch, boah, das ist echt schlecht jetzt für die Statistik, dass es da zwei geben kann. Deswegen so, auf sowas versuche ich mich nicht zu versteifen. Es ist schon, finde ich, für mich ein Riesenerfolgsbarometer, dass man einfach es geschafft hat mit dem, was man sein Leben lang machen wollte, wo man als Kind von geträumt hat, sein Geld zu verdienen und etwas auf dem Papier schreibt und dann wird das ein paar Monate später plötzlich mit 50 Leuten umgesetzt und wird Realität. Das ist schon ein wahnsinniges Privileg, das zu erreichen und deswegen, das reicht mir schon.
Dabei wünschen wir dir weiter viel Glück. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Interview warst.
Ja, danke dir.
Der Elbertalk, immer sonntags bei Radio Wuppertal mit Jasmin Voss.